Ich stelle die Frage erneut. Rüdiger, was ist Iserlohn?
Iserlohn ist eine Stadt im Sauerland. Und ich war schon mal hier, es ist sehr hügelig und die Stadt wird dominiert von einem Poco-Domäne-Möbelhaus, das farblich hier mitten in der Stadt in leuchtendem Gelb das Stadtbild verschönert.
Das Wahrzeichen der Stadt ist also ein Poco-Domäne-Haus.
Und jetzt Brennerpass,
der Bundesliga-Podcast.
Hey, du wärst gern ausgeglichen?
Schau Fußball wie eine Telenovela. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß.
Bundesliga, Drug of a Nation. Wir reden drüber, ey, habt ihr die Patience? Manche Podcasts haben krass die Ahnung. Wir haben Meinung, ey, wir machen Fahndung. Nach Popkultur in Ballkultur und Politik im Rasenkick. Was los, Rüdiger Ahnmar? Wir packen Fußball wieder auf die Karte. Bernie Meier, genannt der Bayou Ware. Gretscher König mit die Gangster-Kommentare.
Hier sitzen zwei Intellektuelle, reden hier über Fußball auf die Schnelle. Kinder schlafen, Kinder in der Schule. Frühstücktisch ist voller Marmelade, ist egal. Wir Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Hier hast du richtig Spaß. Da steht das Backen wie am Mikrofon am Montagmorgen. Da steht das Backen wie am Mikrofon am Montagmorgen. Das ist der Brennerpass.
Meine Damen und mindestens 5 Jahre kürzer lebenden Herren, hier ist der Brennerpass Bundesliga Podcast. Spieltag.
Oh mein Gott. Wir haben in der Frauen-Bundesliga den Spieltag 16 und bei den Herren Spieltag, jetzt bin ich ja
26. Genau. Das macht nichts. Wir sind der Brennerpass, wir schauen Fußball wie ein Sittengemälde in Berlin, wie auch in Iserlohn. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt die JBL-Box, die ich aus dem Nachlass von, naja, ist noch nicht tot, Jerome Boateng bekommen habe und in ihr drin sitzt er. Der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, Deutschlands interessantester Musikkritiker, der World Traveling Manifest Actor, die geile Fistlaster, der lustigste Mann im Internet, der Komiker, der Katzengestalt, der Frauenfußball versteht, der Breakup, down, sein Mann mit der reizlosen Gebe, der Thermomix, der deutschen Postkasse, der Superman, der Superman, die Spawnfree, und ist Spawnfree, der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf, hello.
Guten Morgen, lieber Bernie. Du, übrigens, dass wir uns so gegenseitig featuren und überhaupt, dass wir alles zweit machen, das habe ich festgestellt beim Radio hören. Das ist ja mehr als Com-Info. Ich bin durch die Lande gefahren und im Hintergrund lief das Radio auf so einem modernen Autodisplay. Ich habe gesehen, eigentlich, dass jemand wirklich solo auftritt, ist eigentlich selten. Eigentlich sind alle Songs gefeatured. Also David Guetta featuring Sia, Robin Schulz featuring Francesco Y, sag ich mal.
Oh ja.
Diplo featuring Bowser. Es geht nicht mehr ohne. Ich finde es also sehr nett, dass du mich featurest.
Und du, ich dich feature. Wenn ich diese Moderation schreibe für diese eine Musiksendung, dann geht es mir auch immer so, dass ich, es ist nicht mehr so, wie man sagt, Lady Gaga mit ihrem neuesten Song Thorn in my Cunt oder so, sondern dann ist es Lady Gaga, Lady, was ist denn los mit mir? Dann ist es Lady Gaga featuring Diplo, featuring Major Lazer, featuring ja. Little Wayne und Little Yachty. Und was weiß ich war das. Also das ist wirklich auch sehr schwer für mich. Ich muss es immer copy und pasten. Anders kriege ich das nicht mehr hin. Okay. Ja. Gesponsert sind wir wie immer von der Imkerei Peschel Biederer, Laberweinting. Quasi der Honiglieferant unter den Honiglieferanten.
Featuring by many bees.
Featuring many bees, ja.
Featured genau. By.
Featured by, nee. Yes. Featuring.
Ah ja, richtig. Also die featuren die, also ja, ich dachte andersrum. Na gut.
Oder so. Gut. Ich muss auf letzte Woche noch eingehen. Eine Hörerin hat mir geschrieben. Ich habe nämlich zwei Fauxpas begangen. Zum einen habe ich auf das Privatleben eines uns bekannten Podcasters angespielt. Muss aber dazu sagen, ich habe keinerlei Kenntnisse über dessen Privatleben. Ich habe nur einen dummen Witz gemacht und möchte mich offiziell nochmal bei ihm entschuldigen und auch bei allen, die das für bare Münze, sagt man das noch, genommen haben. Das andere ist, dass eine Hörerin mir geschrieben hat, es ging nämlich auch in dem Fall um, dass wenn Frauen mit ihren Männern Fußball schauen, meine These war, dass es nicht geht, dass die Männer einfach nach Lust und Laune Fußball schauen, weil das zu Lasten der Paarzeit geht und auch da, das geht einfach nicht mehr, ne? Das macht man nicht mehr. Da hat mir eine Hörerin Folgendes geschrieben: Die Folge ist spaßig wie immer, ich freue mich Woche für Woche drauf, aber wie es leider oft ist, schreibe ich erst, wenn es was zu kritisieren gibt. Aber dieses Mal ein kleiner Kritikpunkt. Wie man bei den vielen Fußballangeboten eine Freundin finden will, ist meiner Meinung nach nicht ganz richtig formuliert. Die Frage nach einem Partner wäre präziser und gerade in Fragen der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau angebracht. Oder gibt es keine Frauen, die um ihrer selbst willen Fußball schauen? Machen wir das nur für den Freund? Ja, das hoffe ich natürlich nicht, dass sie es für den Freund macht. Und ich habe es auch mich schon entschuldigt per Mail. Das nehme ich natürlich zurück. Also wir neutralisieren auf Partner. Und ich korrigiere hiermit, wenn es also Frauen gibt, pass auf, jetzt kommt ein Twist. Ich könnte sagen, wenn es Frauen gibt, die ganze Zeit Fußball schauen und auf Kosten der männlichen Partner, die einfach dann nur so als in Agonie mitschauen, dann könnten sich die Frauen genau wie die Männer überlegen, ob das gut für die Partnerschaft ist. Aber ich mache Folgendes, Rüdiger. Ich sag, Frauen, schaut einfach so viel Fußball, wie ihr wollt. Und Männer, stellt euch nicht so an. Weil meine Devise ist ja, um Parität zu erreichen, muss der Mann erstmal mindestens 100 Jahre zurücktreten ins zweite Glied.
Sich zurückschrauben.
Ja, sich zurückschrauben. So, genau. Dann haben wir noch mal kurz, schade, dass du nicht da warst letzte Woche, war sehr interessant mit dem Löb, sortiert alle aus, bis auf uns beide. Und die Party war auch noch da, ne? Die Matusek-Party, die spaßige. Hast du leider auch nichts dazu gesagt. Konntest du ja nicht, warst ja nicht da.
Ja. Und ihr habt euch beschwert, ich hätte zu viel Fokus auf den Nagelsmann-Gedicht. Das habe ich auch durchaus wahrgenommen.
Ja, das ist ja quasi, das ist so ein gemischtes Kompliment, ne? Es ist auf der einen Seite ein bisschen toxisch.
Ich habe das schon verstanden.
Ja, es ist ein bisschen toxisch, weil ein bisschen Kritik an deinen anderen Downbreaks war. Andererseits ist es natürlich ein himmelhochjauchzendes Lob für deine Nagelsmann-Texte. Ja. Ich hoffe, du hast das Good Cop, Bad Cop-Syndrom darin verstanden.
Ja, ja.
Gut. Genau, dann habe ich dir noch geschrieben, dass ich einfach glaube, dass, weil Fleischhauers jüngste Kolumne zielt ja nochmal davon ab, dass es ja wohl gemein wäre, dass die Leute ihm vorschreiben wollen, auf welche Party man geht und so weit kommt, käme es noch. Und so die Gesinnungspolizei und so kennt man ja alles, die das Ganze lamentieren. Und ich habe dir dann geschrieben, habe mir Folgendes überlegt, die erste Überlegung, wenn man auf eine Party eingeladen ist, ist doch eigentlich, gut, heutzutage müsste es wahrscheinlich sein, ist der Gastgeber rechts, Und spielt jemand ein Bob Dylan Cover? Oder kann ich der Erste sein? Aber die erste Überlegung früher war doch immer eigentlich, welche, es kommen da für Weiber, ne? Um es jetzt mal ein bisschen chauvinistisch auszudrücken.
Kommen attraktive Menschen.
Ja, es kommen da für potenzielle Partnerinnen. Es kommen da für geile Typen, könnte man natürlich auch sagen, ne? Auf der anderen Seite.
Ja,
mit dem Weiber sage ich deshalb, weil ich mir natürlich überlege, dass wahrscheinlich auch so die Konsorten Fleischhauer, die tun jetzt so.
Du bist so, in die Rolle reingestüpft.
Ja, genau. Oder? Die spielen, tun jetzt so holy, aber eigentlich denken die auch so: Gibt es da was zu reißen? Kriegt da einen Job? Gibt es da irgendwie, gibt es da eine, ja, ist da was zu holen, ne? Und ich finde, wenn man das zugeben würde, das könnte ich verzeihen. Wenn man sagt, Mensch, der Matusek hätte eine Party, der kennt ein paar Leute, der kennt irgendwie attraktive Leute, Leute, die mir beruflich was bringen. Nicht, dass ich das jetzt rechtfertige, weil es ist ja opportunistisch, aber das, wenn ich zugeben würde und dann erst sagen, alle anderen Argumente, die ich vorbringe. Ich finde, erstmal bei sich anfangen und sagen, natürlich ist mein Beweggrund, auf eine Party zu gehen, immer höchst opportunistisch und dann kann ich es ja noch hinterfragen, meine Beweggründe oder die der anderen, warum sie so kritisch sind oder sonst irgendwie so. Aber erstmal bei sich anfangen, aber das ist ja so Leuten wie den Reichels und Fleischhauers und Poschards und teilweise auch Augsteins, ja. Ganz fremd, das vor der eigenen Haustür kehren, ne? Sag mal das noch, vor der eigenen Haustür kehren? Und ich fände es auch besser, wenn wir uns nicht...
Wir haben uns ja auch schon mal gesagt, dass wir uns das nicht mal fragen wollen. Aber ich glaube, wir müssen irgendwann mal den offiziellen Kanon rausbringen, was noch gesagt werden kann und was nicht.
Ja, das ist ein Witz.
Oder was noch gesagt wird. Also genau.
Ich habe das schon als Buchidee auch, weil wir können es natürlich nur mit der Betriebspsychologin schreiben, ne?
Ja.
Weil das ist ja die Erfinderin dieses Memes. Ich habe es ihr schon mal unterbreitet. Sie hat gesagt, wenn sie mit der Doktorarbeit fertig ist, dann vielleicht.
Okay. Na, vielleicht können wir auch so, wie das jetzt üblich ist, so ein Wörterbuch rausbringen.
Ja, genau. Sagt man noch, sagt man nicht mehr.
Genau. Und was man stattdessen sagt, ja.
Oh ja, sehr gut. Guter Untertitel. Rüdiger, wir haben den Titel des Buchs. Copyrighted hiermit bei Rüdiger Rudolf and Bernhard Meyer.
Ja. Featuring.
Featuring Betriebspsychologin. Was wollte ich noch sagen? Also genau, außerdem habe ich mir überlegt, ob es vielleicht, weißt du, wenn wir uns über die Reichels und Poschards dieser Welt nicht immer so aufregen würden und ihnen in unserer Empörung 140.000 Retweets schenken, sondern einfach, wenn die morgens aufwachen würden, angenommen Julian Reichelt wacht morgens auf, ne, und denkt ja. So, oh, ich glaube, heute lacht schon wieder oder immer noch halb Deutschland echt über mich. Weil ich glaube, dieses Kontra geben, das ist Feed the Trolls. Also das ist doch was Spaßiges, oder? Das ist doch ein bisschen, da tut sich was. Das ist Action im Leben. Aber wenn man weiß, eigentlich kriegst du kein Feedback, aber alle kichern so heimlich, wenn sie dich sehen. Weißt du, Julian Reichel geht irgendwie morgens vor die Tür und Passanten schon so. Reichel. Ich glaube, das wäre heilsamer. Meine These.
Okay.
Du hast
also nur noch leise kichern.
Leise kichern über die unsere halbrechten Spaßkolumnisten.
Gut. Ja. Okay, wir haben eine neue Strategie.
Gut. Soll ich dich fragen, wie es in Iserlohn läuft auf Tour?
Auch das läuft ganz gut. Iserlohn hat ein sehr schönes Theater. Riesengroß, war auch voll, also war ein Spaß. Heute habe ich schon meinen ersten Off-Tag. Ich habe mir überlegt, ich könnte ja mal meine Tourliste auf unserer Facebook-Seite verlinken. Vielleicht möchte ja noch der eine oder andere Hörer kommen. Ich spiele ja auch demnächst wieder in Winsen an der Luhe, wo ich im letzten Jahr ja schon Hörer traf.
Große Erfolge gefeiert hast auch. Ist das Theater von Iserlohn in der Aula von der Pokodomäne?
Nein, aber man kann, nein, leider nicht. Nein. Wir haben auch, wir haben unsere eigenen Möbel dabei. Nein, es ist hier sehr schön, auf einem Hügel gelegen, mit Blick über die Stadt.
Okay, gut. Ich beeile mich mal mit dem Inhalt. Ich weise hin, mein Buch Ein gemachter Mann, Titel featuring Rüdiger Rudolf, also Titel ist quasi von dir, Buch von mir, ist jetzt draußen. Bitte kaufen es für einen guten Zweck, nämlich zur Erhaltung des Brennerpasses. Indirekt irgendwie, kann man sagen, oder?
Ja, also deine Erhaltung.
Ja. Ja, nee, auch so, meist meine Haltung, aber wenn ich nicht mehr bin, ist ja auch der Brennerpass nicht mehr.
Das ist schon klar.
Wenn ich kein Geld verdiene, dann muss ich bei der Bio-Company Regale einräumen und dann mache ich keinen Brennerpass mehr Montagmorgen, weil dann bin ich nicht mehr da.
Ja, ich habe übrigens gehört, dass die unter Tarif bezahlen, Bernie.
In der Bio-Company?
Ja, angeblich. Das hat ein Kollege gesagt, das habe ich jetzt hier so rausgehauen, ohne es zu checken.
Ja, eine Bekannte von mir arbeitet da. Ich frage gleich mal, weil zu Alnatura kann ich jetzt ja auch nicht mehr, weil die haben ja keinen Betriebsrat.
Kein was haben die?
Kein Betriebsrat. Die weigern sich gegen Betriebsrat. Sperren die sich.
Ja, ist ja wirklich deshalb. Mann, dann schon sind wir drin, der Klemme.
Ja. Ach, und. Gut. Dann gibt es auch den neuen Dunkle Heimat Podcast Staffel 2 über Rosemarie Nitribit. Könnt ihr euch auch anhören. Leider nicht featuring Rüdiger Rudolf. Hm. Aber wir müssen vielleicht mal einen Mordfall in Gießen, in Siegen klären. Dann bist du dabei, als Zeitzeuge.
Ja, gut.
Oder in Iserlohn.
Oder vielleicht nicht.
Ja. Genau. So. Kultur haken wir auch kurz ab. Ich wollte noch sagen, letzte Woche vergessen, das 16 Karat Goldturnier der WXW, der schönen deutschen Wrestling-Liga, hat Lucky Kid gewonnen. Das hat mich sehr gefreut, weil Lucky Kid ist ein Wrestler, den ich, glaube ich, schon 2009, 2010, ganz früh im Shake-Zelt am Ostbahnhof gesehen habe, als schmächtiger junger Mann. Und jetzt ist er quasi am aufsteigenden Ast, weil wer das 16 Karat Goldturnier gewinnt, der WXW, dem sind auch international meist gute Chancen beschert. Glückwunsch an Lucky Kid. Hab mich wirklich sehr gefreut, weil ich ihn super finde und ihn auch, wie gesagt.
Das heißt 16 Karat Gold?
Ja, so heißt das Turnier, ja.
Ja. Aber Karat, müsste man in Karat nicht irgendwie, hat das nicht was mit Edelsteinen zu tun?
Ja, da fragst du mich jetzt Sachen, die könnte ich dann auch nur an das...
Entschuldige, ich rede Unsinn. Die Reinheit von verarbeitetem Gold wird alternativ zu Karat auch in 1000er-Teilen angegeben. Also man kann also auch Karat bezieht sich auch auf Gold. Sieh mal an, was man nicht alles lernt, wenn man so
Ja, und das 16, glaube ich, liegt einfach an den 16 Teilnehmern, die da dabei sind. Ah, ne?
Gut.
8 Erstrunden-Matches. Genau. Und dann gab es ja den Game of Thrones-Trailer, den neuen. Hast du gesehen?
Ja. Ja.
Was sagst du?
Da ist viel drin. Also so bedeckt, sage ich mal, sich alles bisher gehalten hat. So, also da kann man schon eine Menge rein interpretieren und sehen und also ich bin gespannt.
Also pass auf, eine der Nummer 1 rangierenden Theorien im Internet ist gerade auch nicht neu. Bran ist der Night King.
Ja. Also
irgendwie Zeitgewurschtelt, bla bla bla. Und vielleicht gibt es ein Face-Off, Stand-Off zwischen Jon Snow und Bran.
Oh ja, den beiden, was sind sie dann, Halbbrüder, ja, den, genau. Ja.
Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich bisschen zu viel Zeit und Gewurschtel und sonst irgendwie, wenn man jetzt Bran zum Night King macht und auch ein bisschen zu viel mit was war früher und wer Zeit zusammenhängen und Raum-Zeit-Kontinuum aufgehoben, das gefällt mir generell nicht und in dem Fall auch nicht, weil es immer so viel Handlungen, die auf dem Weg dahin stattgefunden haben und Entscheidungen, die Charaktere getroffen haben, die ja wichtig waren für Westeros und die Leute dann immer so obsolet macht. Ne? Weil im Prinzip, wenn Bran schon immer der Night King ist, dann ist es relativ wurscht, ob der Hound sich mit Arya angefreundet hat oder nicht oder so. Also nicht dass
ja, das
es das, also in the long run, weißt du?
Ja, da hätte sich der gute Hodor auch nicht die Türe zuhalten müssen.
Sich mal sparen können. Ne?
Ja, das ist sparen können.
Ja.
Ach okay. Mann, der Hodor. Ich denke schon noch manchmal an ihn.
Ja. Ansonsten quasi notable by his absence ist natürlich der Night King schlechthin in dem Trailer. Aber vielleicht ist es auch daran geschuldet, dass man gesagt hat, der Night King, ja, sieht ja schon ein bisschen lame aus und was macht er eigentlich? Was ist eigentlich für ein Typ, der Night King? Ne? Kein profilloser Typ, könnte auch Tagesthemen moderieren. Vielleicht.
Ja. Ich finde ihn auch in seinem Auftreten überraschend, sag ich mal, koordiniert, also im Vergleich zu seiner Mannschaft umherum. Also er, beim Night King hat man jetzt im Vergleich zu seinem Jungs schon irgendwie, also der kommt mit diesem Todsein irgendwie besser klar als die anderen.
Ja.
Hat man das Gefühl. Ja, also vielleicht hat er mal Ballettausbildung gemacht oder macht zumindest Yoga. Also er hat auch noch alle Gliedmaßen im Vergleich, muss man natürlich auch sagen. Er hat da mehr zu bieten.
Frost-Yoga.
Ja.
Du übrigens, ich habe mal bei diesem, dein Kumpel hat uns doch mal so einen Tantra-Yoga-Meister empfohlen. Da habe ich mal geguckt, da gibt es dann Nackt-Yoga. Das habe ich mir überlegt.
Ja.
Jetzt, wollen wir das mal machen?
Bin ich sicher, Bernie.
Was meinst du, wie viel Genitalien du da sehen musst, zwangsweise, wenn da um dich rum alle rumturnen und irgendwie so Verrenkungen
machen? Ich bin von meinen eigenen Genitalien schon immer so beschämt. Ich weiß gar nicht, ob das will.
Ich glaube, für mich wäre es auch nichts.
Ja. Let's talk football, Bernie, oder?
Let's talk football. Hast du die Flat Earth Doku gesehen, Behind the Curve übrigens, die auf Netflix gerade läuft?
Ja.
Ja?
Mir fehlen die letzten 10 Minuten, aber ich habe sehr viel geguckt.
Ja, aber liebenswert, oder?
Liebenswert, weil ich zum Glück noch auch diesen Twist mitgekriegt habe, dass diese, es wird ja immer natürlich gegenübergestellt, die Flat Earthers und ich sag mal anerkannte Wissenschaftler und NASA-Mitarbeiter und das am Ende so ein bisschen der Twist macht, dass die NASA-Leute und Wissenschaftler sagen, naja, so, es wäre ein bisschen traurig, wir müssen auf diese Flat Earthers ein bisschen zugehen, weil es alles ein bisschen Leute sind, die in irgendeiner Form zurückgelassen wurden. Und es ist ja auch irgendwie schön, dass sie so anfangen, wirklich dann Experimente zu machen und dann leider von diesen Experimenten ja sozusagen in ihrem Glauben, dass die Erde flach ist, widerlegt werden. Das hat mir gut gefallen.
Ja, fand ich auch, war gut gemacht. Okay, Let's Talk Football. Die Woche war Champions League und Bayern traf auf Liverpool und es gab Death by Van Dijk. Ne?
Ja, muss man sagen.
War ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Ich habe nur die letzte halbe Stunde gesehen und dachte mir so, der Spielstand würde jetzt rechtfertigen, dass man dass man so aufsteht und kämpft, um es mal martialisch auszudrücken.
Ja, aber das war schon beim 0-0, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, das Aufstehen war schon das Hinspiel an der Anfield Road.
Also,
das war schon das Resignieren.
Komisch, nach dem Spiel haben auch verschiedene Bayern-Spieler gleich gesagt, sie wünschen sich andere Ansätze. Also ich habe das jetzt als Kritik auch am Trainer verstanden. Ich weiß auch nicht, ob Kovac
Vielleicht meinten sie aber auch nur ihre Haaransätze. Also mit Kovac muss ich sagen, er war ja vor dem Interview und er wurde gefragt, was ihn so sicher macht, dass er auch weiterhin in der Champions League ungeschlagen bleibt. Und er sagte, ja, die Mannschaft ist guter Dinge. Und da beschlich mich ein unangenehmes Gefühl, weil ich dachte, guter Dinge könnte vielleicht nicht reichen. Und da wirkte dann doch Jürgen Klopp im Interview doch einiges abgezockter als Kovac. Natürlich, also na gut, er macht den Job auch schon wirklich ein bisschen länger und jetzt auch eine Binsenweisheit, aber das sah nicht gut aus.
Jetzt mal ein bisschen demagogische These oder auch ein Pit Gottschalk, wie ich es nennen will. Ich glaube, der Klopp sieht so aus, als hätte er Spaß als Trainer von Liverpool und Kovac sieht nicht so aus, als hätte er Spaß. Ja. Sieht Kovac immer so aus, als hätte er Spaß? Gut, man sieht natürlich nicht allen Leuten Spaß an, aber irgendwie, weiß nicht.
Irgendwie, naja, ja. Interessant fand ich übrigens, vorher hat unser Freund Hazy Eyes Wasserzieher Beckenbauer lange interviewt. Und er hat ihm unter anderem gefragt, was er denn davon halten würde, ob er sich vorstellen könnte, dass Jürgen Klopp irgendwann den FC Bayern übernimmt. Und Bernie, ich sagte, der Beckenbauer, er bekam unter seinem Hut leuchtende Augen.
Ja,
wie ein Kind zur Bescherung. Er hat gesagt, ja, das wäre, er war sehr eindeutig in seiner Antwort. Das wäre eine ganz, ganz tolle Sache.
Ja, Klopp hat es aber gleich ein bisschen runtergekühlt dann in so einer Replik und hat gesagt, naja, also gibt es jetzt keinen Grund, warum man, da sollte man sich jetzt nicht darauf einstellen, dass das demnächst passiert. Ja. Es bleibt natürlich dieses merkwürdige Mysterium, dass Bayern in so Do-or-Die-Spielen dann doch immer unterperformt. Und zwar auch so das schlimme Klischee von dem Körpersprache und so, ne?
Finde ich.
Immer wenn es wirklich total drauf ankommt, habe ich das Gefühl, fehlt das letzte Quäntchen Vertrauen in die eigene Kraft oder in die eigene Möglichkeit. Warum das so ist, seit vielen Jahren, also war auch unter Pep, Ancelotti, Heinkes zuletzt so, ich weiß es nicht. Vielleicht in dem Fall wirklich
auch. Vielleicht kommt es irgendwann raus, Bernie. Vielleicht kommt es irgendwann raus. Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit. So jedes Mal, wenn es darum geht, wenn es um was Wichtiges geht, sagt der Zeugwart so irgendwas Doofes. Oder das sagt er seit Jahren. Oder irgendwie irgendwas ist immer anders und das. Wir wissen es nicht, Bernie. Wer weiß, vielleicht ist es eine Kleinigkeit.
Ja, du, der sagt vielleicht sowas wie Hals- und Beinbruch und das sagt man nicht mehr.
Ja,
und das,
ja genau.
Das ist es. Genau. Also der Mann von Mirsan Roth, der hat was Tolles geschrieben. Justin.
Ja.
Nee, oder ist es der Mann? Ist es der von Mirsan Roth oder ist es der vom Bayern? Ach Gott, weiß nicht. Auf jeden Fall, der hat da auch ein Buch geschrieben, glaube ich. Irgendwas mit der Generation Lahmsteiger oder so. Auf jeden Fall, der hat Justin Kraft, heißt der. Und der hat geschrieben, der FC Bayern spielt normalerweise, um zu gewinnen, egal gegen wen. Gegen Liverpool spielte er, um nicht zu verlieren. Es wurde versucht, den Gegner zu verhindern und dabei wurden die eigenen Stärken komplett gekillt. Was ich nicht grundsätzlich als falsch abtun will, aber... Und das war eine gute Analyse. Das war wirklich nicht so, dass man da so aufgetreten ist, als würde man gewinnen, sondern eher so, als würde man sich mit einem Tor, als würde man verhindern zu verlieren und mit einem Tor sich dann doch aber quasi in die nächste Runde mogeln, möchte ich fast sagen.
Ja. Und wie passt das auch in so das Narrativ des letzten Spieltages, dass sie jetzt gegen Mainz so als wäre nichts gewesen, so volle Kanne aufgedreht haben?
Ja, weißt du, da sagt man dieses alte Sprichwort, gegen die traust du dich, ne? Weißt du so? Gegen kleinere traust du dich. Hoeneß hat übrigens auch gesagt, die Spieler haben meiner Meinung nach mit zu wenig Mumm gespielt. Das ist ja auch eine sehr, sehr deutliche Analyse.
Gut.
Ja, ansonsten die Woche, hast du gesehen, Grindel-Interview?
Ach, verflixt.
Hast du nicht gesehen?
Mensch, ist Nein, ich, ach Gott.
Wichtiger als der ganze Spieltag.
Das ist peinlich.
Ging einfach der Herr Grindel, als der Mann ihn nach Katar zur WM befragen wollte. Das war wie ein Loriot-Sketch. Also ich habe ja schon angekündigt, dass man jetzt irgendwie so viele Tage später alle Witze schon gemacht sind und einem den Grindel höchstens noch ein bisschen leid tut, aber es hat sich ja noch was anderes ergeben in Sachen Grindel, weshalb er mir dann wieder gar nicht mehr so leid tut. Man tut mir so auch nicht leid, wenn ich ehrlich bin. Und zwar hat er sich dann noch im Nachhinein ein bisschen Jogi Löw gedisst, weil er sich nicht abgesprochen hätte mit ihm wegen dieser Spielerkündigung, ne? Weißt du?
Oh. Ach so.
Ich habe ja auch gesagt, dass ich es zu resolut fand von Jogi Löw, hier mit die Jungs ausmustern. Ja. Aber wenn er was nicht machen muss als Bundestrainer, dann ist es sich vorher mit Grindel absprechen, finde ich.
Würde ich jetzt irgendwie auch denken, ja.
Das hat er auch in der Pressekonferenz so gesagt. Wie fandst du denn diese Ausmusterung? Wir hatten gar keinen Kommentar von dir letzte Woche.
Ja, also offensichtlich, aber er hat sie ja getroffen, er hat mit ihnen geredet über das, er hat also zumindest nicht per WhatsApp Schluss gemacht, sag ich mal. grundsätzlich, wenn er was Neues machen will, ist das wohl die Sache, die man tun muss. Und deshalb muss er es wahrscheinlich auch so kategorisch machen. Jürgen Klopp hat ja völlig richtig bemerkt, naja, man hat ja keinen Vertrag mit dem DFB. Also wenn man mal nicht mitspielen darf, heißt ja nicht, dass man nicht beim nächsten Mal schon wieder mitmachen kann. Also aber wenn man den Umbruch will, dann muss man so wahrscheinlich auf längere Zeit. Also was muss man so kategorisch sein?
Ja, ich habe ja auch nur die Endgültigkeit kritisiert in der
Die Endgültigkeit, das meine ich auch. Ansonsten hat man das Gefühl, er hat sie erst so ein bisschen aus Emotionen noch bei der letzten WM mitmachen lassen und
Löw war schon auch bekannt dafür, dass er anderen Spielern schon länger und ein bisschen über ihren Zenit hinaus so die Treue gehalten hat. Ne? Deshalb ist es jetzt schon so überraschend, dass er sich mit der Resolutheit auch ein bisschen der Option beraubt in der Abwehr. Aber es ist halt auch wie bei den Avengers für Jogi Löw, glaube ich, es ist einfach der letzte Teil der großen Saga. Es ist Endgame für Jogi Löw, ne?
Endgame. Ja, also jetzt alles, die Zukunft wird zeigen, was das alles richtig war, genau.
Gut, letzte Woche habe ich auch noch Werbung gemacht für Früh, Frauen reden über Fußball, ein neuer Podcast, den wir empfohlen haben. Und da gab es schon auch einen kleinen Minis, ein Skandälchen, weil irgendwelche Fuzzis, keine Ahnung, hab mir auch nicht gemerkt, was das ist, dann in ihrem Podcast wohl sich darüber philosophiert haben, welche Frau da von denen irgendwie gut aussehend wäre oder man näher, also wirklich, Men are trash, quod erat demonstrandum in dem Fall. Ich will mich auch nicht zu sehr als der große Frauen-Fußball-Podcast-Anschleimer hervortun, aber ich finde es wichtiger, dass die über Fußball reden, als dass wir über Fußball reden. Insofern, liebe Hörer, die ihr hoffentlich, egal ob ihr alt, weiß, jung, Frau, was auch immer seid, hört da mal rein. Da gibt es sicher, so ein paar, ich könnte es mir vorstellen, jetzt nur von dieser Introduktionsfolge, dass da ein bisschen anders auch mal über Fußball geredet wird und nicht ganz so selbst beweihräuchernd, wie wir Männer das oft tun, ne? Oder immer so auf die schnelle Pointe aus, auf die schnelle Pointennummer.
Ja.
So wie der Brennerpass. Ja, sagst du nichts mehr, ne? Bist auch demütig.
Nee, demütig.
Ja, gut. Frauenfußball, da machen wir gleich weiter.
Ja.
Es gab einen Weltrekord. Fast 68.000 Zuschauer haben das Spiel Atletico Madrid gegen FC Barcelona besucht.
Oha.
In Spanien, Frauenfußball.
0-2
für Barça ging es aus, damit noch eine Chance auf die Meisterschaft gewahrt. Zuschauerrekord in einem Ligaspiel. Zuschauerrekord in einem Länderspiel liegt bei WM-Finale USA-China der Frauen mehr als 90.000.
Das ist doch mal was.
Ja, aber da gibt es Aufnahmen aus dem Stadion, wo das ganze Stadion singt, 68.000 Zuschauer. Das ist wunderschön. And it's got me thinking, was macht man in Deutschland den Frauen, weil ich habe dann nämlich kurz danach eine Zusammenfassung, die Highlights von Turbine Potsdam gegen FC Bayern München gesehen, oder beziehungsweise umgekehrt Bayern gegen Potsdam, wo dann die kompletten Ränge hinterm Tor einfach mal vollkommen frei sind.
Ja.
Was macht man, um dem Frauenfußball auf die Sprünge zu helfen? Und ich weiß nicht, ich habe eine Idee.
Bitte?
Wir haben demnächst mal eine Expertin hier. Ich habe so wenig Zeit zur Zeit, das zu arrangieren, das Telefongespräch, aber ich möchte es unbedingt machen. Die kann mir das vielleicht beantworten. Wie wäre es, wenn man einfach die Anschlusszeiten verlegt, auch auf Samstag? Oder es hat irgendwie Zeit gleich mit der zweiten Liga, vielleicht Samstagmittags oder so, andere Spielzeiten. Und dann Primetime-mäßig Samstagabend in der Sportschau auch über den Frauenfußball berichtet, in gleichwertigen Zusammenfassungen.
Wäre das nicht was? Kommentarlos. Man tut's einfach.
Ja. Ja, man tut's einfach. Und man muss halt die Anstoßzeiten, weil es ist ja oft das Problem, dass selbst wir Montag früh noch keine Zusammenfassungen gesehen haben von manchen Spielen.
Das ist auch mein Problem heute, zumal ich ja jetzt hier nicht auf mein tolles da zu Hause zurückgreifen kann, wo ich immer noch zwei Spiele gucken konnte.
Es gab auch den Frauen-DFB-Pokal.
Ja.
diese Woche, also war viel, wie viel los? War viel los. Und da haben sich, warte mal, ich muss es mir nur mal kurz abrufen. Da im Halbfinale treffen jetzt schon vom DFB-Pokal Bayern gegen Wolfsburg. Oh, Wolfsburg hat gegen Potsdam 4-0 gewonnen. Keine gute Woche für Potsdam. Ja. Und Bayern gegen Frankfurt 1-3. Also spielen jetzt Hoffenheim gegen Freiburg im Halbfinale und Wolfsburg gegen Bayern. Ne?
Oh, nicht schlecht.
Finale DFB-Pokal sollte man vielleicht, eigentlich müsste man das Halbfinale schon anschauen, ne? Weil Finale wird dann wahrscheinlich, der das Halbfinale gewinnt, wird vermutlich auch dann der DFB-Pokalsieger. Steile These. Ne? Und ja, in der Liga hast du einen Downbreak oder?
Ich kann mal die Ergebnisse vorlesen und darf was dazu sagen. Soll ich mal?
Ja, bitte.
Essen gegen, also SGS Essen gegen Frankfurt 4-3. Borussia Mönchengladbach gegen MSV Duisburg wurde abgesagt. Weißt du warum, Bernie?
Nein.
Ja, das recherchieren wir noch. Werder Bremen gegen Hoffenheim 1-1. Die Bayern, die Damen machen, die Frauen machen es mal wieder spannend, tun mächtig was für das Torverhältnis und gewinnen 5-0 gegen Turbine Potsdam.
Arme Turbine.
Wohingegen Wolfsburg sich nur mit einem Tor zusätzlich, sag ich mal, durchsetzt bei einem 2-3 in Freiburg. Mhm. Und Bayer Leverkusen und der SC Sand trennen sich 1-1.
Aber was für Leverkusen ein Spitzenergebnis ist, ne?
Ja, mal sagen. Das stimmt. Das wäre jetzt quasi so durchgerutscht, aber in der Tat.
Ja. Also ich habe bei Bayern Turbine die Zusammenfassung gesehen und ich habe da so einen tollen Pass von weiten langen Pass von Christian Dehmann gesehen. Und auch tolle Vorlagen von der Frau Debritz und ein wunderschöner Lupfer von dieser Roers, glaube ich, heißt der holländische Spielerin. Also du, da waren wirklich ein paar Gusto-Stückchen dabei, die man in der, also die den also man muss ja auch sagen, so Spiele in der Zusammenfassung, wie auch vielleicht in der Live-Übertragung, weiß ich jetzt nicht genau, noch kein Spiel 90 Minuten volle Länge angeschaut, aber zumindest in den Highlights ja total amüsant, ne? Coole Spielerin, coole Tore, Kulisse lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig, aber eigentlich, das gäbe ja echt was her für die Sportschau, finde ich. Wenn man da so ein bisschen Personen- und Vereinskult auch drum kreieren könnte mit diesen Zusammenfassungen, dann ginge das schon mehr irgendwie. Also Frauenfußball in die Sportschau ist meine Devise.
Ja, die Erzählung ist da. Es ist alles, man muss das mal ein bisschen ausschöpfen.
EM-Quali gibt es auch noch Auslosung. Deutschland spielt gegen Ukraine, Irland, Griechenland und Montenegro.
Ja, und die Bayern spielen auch diese Woche in der Champions League in Prag.
Ah, die ist ja auch noch, Mensch. Da ist viel los, ne? Ja, also englische Wochen.
Es gilt das Gleiche wie im Männerfußball. Es ist immer da und ständig.
Nicht nur Huub Stevens ist zurück, auch Zinedine Zidane ist zurück.
Ja. Der kann ja nur verlieren, aber gut.
Gut, Let's Talk Spieltag. Rüdiger Rudolph, would you please break it down for us?
Ich dachte, du würdest nie fragen, zumal es bis hier im Hotel nur bis 10 Uhr Frühstück gibt. Okay, my home is my Katastrophe. Gladbach kann zu Hause nicht mehr gewinnen. 1-1 gegen Freiburg. Die Wolfsburger Spieler freuen sich so, dass sie den schönen Bruno bald los sind, dass sie im Überschwang die Düsseldorfer, die den grantigen Friedhelm doch nicht losgeworden sind, mit 5-2 aus dem Stadion fegen. Der Hahn erlebt und trifft zum verdienten 3-1 der Fugger gegen Free Falling Hannover. Die Frankfurter Eintracht schöpft aus dem Vollen. Trotzdem reicht es gerade so gegen den Club Frankfurt-Nürnberg 1-0. Berlin Olympiastadion. Einmal hin, alles drin. Der BVB gewinnt in letzter Minute gegen am Ende nur noch 9 Berliner mit 3-2. Highly unfair. Trotz Reaktion, you bet. The show must go on, sagt der Stadionsprecher. Na gut, sagen wir, Bayern Mainz 6-0. Und, oh Nagelsmann, ich erinnere mich verschwommen, dass du den Job in Hoffenheim von Huub Stevens hast übernommen. Was dann geschah, das ist bekannt, du Trainer, Wunderkind. Nun Huub ersetzt Domenico, die zwar noch Freunde sind, doch Schalke schaltet einen Gang zurück. Projekt Wunder ist gestrichen, des Vorjahres Glanz und Gloria zuletzt komplett verblichen. Die Null muss stehen, heißt es erneut. Dem Julian ist das Schnuppe. Er formt demnächst aus Rasenball eine super heiße Truppe. Für Weinzierl und Domenico gibt's dann nur Wassersuppe. Rasenball Leipzig gewinnt auf Schalke mit 1:0. Hoffenheim und Stuttgart trennen sich 1:1.
Mensch, jetzt hast du ja auch noch das zu Herzen genommen, dass du die anderen Vereine nicht zu kurz kommen lassen hast, ja, rhetorisch, ne?
Ich habe es einfach eingebaut in den Nagelsmann.
Ja, ja. Ne, aber überhaupt auch die anderen Downbreaks waren irgendwie viel beseelter heute.
Beseelter, ja.
Ja, ja, finde ich gut. Finde ich alles sehr gut. Let's Talk Spieltag, Leverkusen-Bremen. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen. Na, der Max.
Ja, Wahnsinn. Der Max. Niemand schießt Tore intelligenter als er, sagte der Dessen-Moderator.
Ja, wirklich irre Sachen, wie der sich zum Beispiel zum 3:1 gekurvt hat, ne? Ja. Gekrust hat, muss man wirklich sagen. Es war überhaupt ein schönes Spiel, beziehungsweise eine schöne Zusammenfassung. Da war auch mal so ein Konter dabei von den Bremern, der über zwei Seiten hin und her ging, ne? Über die beiden Flanken und ein fettes Tor dazu. Die Eggesteins haben geschuftet wie nix, ne?
Ja.
Einer von den Eggesteins ist auch in der Nationalmannschaft jetzt, ne?
Ja, Maxi, der, also nicht der Johannes, ne? der Maxi, ja, genau.
Und, aber auch der Verlierer, ne? Leverkusen hat nicht schlecht gespielt. Bailey, ein Wonnenfreistoß.
Ein, ja.
Da ging die Sonne auf bei dem Spiel. Und ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, mal so eine von der Kreiszeitung bzw. deren Bremen-Blog Deichstube mir mal die Einzelkritik der Spieler ein bisschen durchzulesen, wie die so ihre Jungs loben, ne?
Ja.
Also Pavlenka haben sie gelobt mit der kriegt eine 2,5, weil er diesen Distanzschuss von Lars Bender, der abgefälscht war, wirklich unfassbar gut gehalten hat, ne?
Ja, das stimmt.
Einer, der manchmal zu kurz kommt, war auch erst, glaube ich, der zweite Einsatz von Anfang an. Marco Friedl, Österreicher, ganz starke Leistung, sagt hier Deichstube. Gute Pässe im Spielaufbau, sehr aufmerksam gegen Volland. Die Abwehrspieler kommen bei uns ja immer ein bisschen zu kurz. Moisander, Note 2, große Ruhe am Ball, Kopf stets oben, lenkte das Bremer Spiel von hinten heraus. Ne? Nuri Sahin natürlich auch gelobt, leider fünfte gelbe Karte kassiert.
Mit überraschendem Freistoß, ja genau.
Ja. Wahnsinns Freistoß, aber leider nur Stange!
Stange.
Gegen hohes Risiko für seinen Verein steht hier, ne? Maximilian Eggestein, natürlich per Traumpass das 1:0 von Kruse vorbereitet, Note 2 bekommen. David Klaassen, gefährlich passsicher, aber immerhin immer noch mit Luft nach oben. Eigentlich schon, das ist die Geschichte seines Bremen-Aufenthalts bisher. Note 3 nur. Johannes Eggestein natürlich auch. Note 2, intelligente Aktionen werden ihm bescheinigt. Und Note 1, wer könnte sonst sein außer Max Kruse? Mehr kann ein Kapitän während eines Spiels für seine Mannschaft nicht tun. Seit Wochen in Topform und der Spaß, den er dabei hatte, war bis ganz weit oben auf der Tribüne der Bayer Arena zu spüren. Note 1.
Note 1, toll.
Und last but not least natürlich Finn Bartels. Zweiter Einsatz nach dem Achillessehnen-Malheur. Nichts passiert, wird gefault, hat im Gesicht geblutet, aber er ist zurück. Hey, was ist denn jetzt los? Konnektion verloren. Guten Tag, bist du noch da? So, du bist wieder drauf, Entschuldigung.
Ich bin wieder da, mein Lieber.
Ich hatte jemanden aus Versehen angerufen, ich weiß nicht, mit meinem Ohr. Mein Ohr hat Tentakel scheinbar, die sich die komplizierte Wählvorgänge tätigen können.
Ja, das passiert mir öfter.
Ich hatte eine Konferenzschaltung eingeleitet.
Ja, wir haben zu aktive Ohren. Ja.
Okay, schnell weiter. Hertha gegen den BVB. Hatte Dardai Geburtstag?
Okay. Warum fragst du? Weil er. Ich bin gespannt. Ja,
ich weiß es nicht. Ich habe es nur irgendwo gelesen.
Ach so. Ah, ich dachte, es hätte jetzt irgendeinen Zusammenhang mit dem Ballwurf gegen Birkis Kopf.
Du meinst, da hat er mal hat er sich was gegönnt?
Ja, er hat gedacht, so Kindergeburtstagsspiele, so. Nee, jeder darf einmal auf den Torwart werfen, so Dosen schießen oder sowas.
Nee, das war irgend so eine obskure Frage nach dem Spiel, was er sich jetzt dann nur so reinhaut. Und da war hat er so Ungarn-Klischees irgendwie verbraten. Von Gulaschkanone etc. Weiß auch nicht. Gut, beim BVB viele Spieler verletzt. The Heart and Soul, Axel Witzel, war nicht dabei.
Ja.
Aber es macht gar nichts, ne?
Delaney macht das gut.
Delaney macht das gut. Erstmal ein ganz schöner Anfangsdruck von Berlin, aber den hat Dortmund dann schön umgekehrt. Und ja, waren machen es kurz, es war ein herrliches Spiel und ab der zweiten Halbzeit galt für Hertha Berlin nur noch bum 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 bududum bum 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 bududum under pressure,
pressure
down on me. Torunariga, ich kann mich erinnern, dass du den eigentlich gern magst, ne?
Ja.
Ein ruppiger Mensch. Ein sehr ruppiger Mensch. Ganz zu Recht ja. Gelb-Rot bekommen in diesem Spiel.
Ja.
Und was ich ganz faszinierend fand übrigens, dass das Olympiastadion, ich war da ja selbst schon ein paar Mal, da hört man das Publikum eigentlich sehr nicht so dolle, weil es ja so auch verhallt in Speers Rondell. Und aber das schien mir sehr laut in der Zusammenfassung, in der Berichterstattung zu sein, das Olympiastadion. Auch die Dortmund-Fans. Hörst du mich noch?
Ja, also ja, starkes Spiel, war viel drin und war irgendwie auch sehr wichtig, dass der BVB das gewinnt, ja.
Ja. Favre hat gesagt, der Platz, also das Spielfeld, ne, der Platz ist für die Pferde.
Was?
Ja, er hat gesagt, der Platz ist für die Pferde.
Ah ja.
Er hat gesagt, also er ist noch eine Kleinigkeit, ein Detail vielleicht, aber also der Platz hier in Berlin, Feld, für die Pferde.
Verstehe.
Hast du eigentlich aktuelle Sportstudio gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Da war Felix Magath da.
Oh, und der Auftritt, lustig, kam neulich die Frage auf, was der jetzt eigentlich so macht. In China ist er nicht mehr, oder? Was hat er gesagt?
Nö, der ist quasi, der wartet auf Angebote. Der ist, also erstmal habe ich mich gefragt, warum er eingeladen worden ist. Aber es hat sich dann doch rentiert, weil der Auftritt war sehr kurios. Also man muss sich vorstellen, quasi Magath macht eine These. Jochen Breuer fasst sie zusammen, also Magath so, ja, weil die Trainer in Deutschland, man macht immer die Trainer schlecht, die Trainer werden hier kaputt gemacht. Und der Jochen Breuer sagt dann so, okay, Herr Magath, verstehe ich Sie richtig, Sie finden, dass die Trainer hier ungerecht beurteilt werden. Nein! Und so ging es eigentlich die ganze Sendung. Magath macht diffuse Thesen über 5 Ecken,
ja.
Breuer gibt sich sichtlich Mühe, das zusammenzufassen. Und Magath widerspricht dann immer. Und also im Prinzip hätte er eigentlich nur sagen müssen, es stört ihn, dass in Deutschland Trainer demontiert werden, und zwar auch langfristig, kann man ja so argumentieren, dass man sie immer feuert und zu den Problemlösungen immer zuerst in einer Trainerentlassung.
Okay, und wo ist das anders? In China oder?
Nee, das ist in England.
Bei den anderen europäischen Ligen
das, auch, oder? Ja, das gibt es sicher überall, aber zum Beispiel so in England oder so, glaube ich, gibt es da schon so ein bisschen mehr Langfristigkeit. Also das ist schon, okay. Das kann man schon, glaube ich, auch statistisch so ein bisschen auf Deutschland münzen. Aber es ist ja eine ganz einfache These. Man kann ja sagen, man feuert hier zu schnell die Trainer und gibt ihnen für zu viel die Verantwortung, auch Spielereinkäufe etc. betrifft. Und damit ist gut.
Der hat halt nicht unser Buch gelesen, Didaktik für den kleinen Podcaster.
Offensichtlich. Was er eigentlich ja sagen wollte durch die Blume ist, ich kriege verdammt nochmal keinen Job hier, weil jeder, der mich will, der weiß, dass ich Manager, Sportdirektor und Trainer sein will. Trainer.
Er ist drei in einem.
Ja, und das will halt keiner. Na, so sind auch die Strukturen gerade nicht ausgelegt. Und deshalb sagt er im Prinzip, er wird alle trainieren, aber ihn fragt ja keiner. Und gleichzeitig, wenn der Breuer dann sagt, ja, wollen Sie damit sagen, dass Sie gerne einen Bundesligisten oder so trainieren würden, sagt er natürlich, nein! Weil er dann sagt, er ist 65, er braucht überhaupt keinen, es geht ihm nicht um einen Trainerjob, sondern es geht ihm quasi nur um diese Allmachtsposition. Also war sehr wirr. Und dann hat er auch nochmal richtig gestellt, das mit...
Die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn demnächst als Mädchen für alles in Hoffenheim sehen, ist dafür gering.
Sehr gering. Sehr, sehr gering. Gut. Zudem hat er auch nochmal seine Schalke-Zeit richtig gestellt, weil man gesagt hat, Schalke hunderte von Millionen verprasst und irgendwie, aber er war sehr, also das muss ich auch nochmal sagen, das war, die Magath-Zeit war auch eine Zeit, wo Raoul in Schalke gespielt hat und wo mir der Verein eigentlich von seinen Spielern und seiner Spielweise durchaus sympathisch war. Und was er da so strukturell angerichtet hat, weiß ich nicht, aber ich fand auch, dass ihm da ein bisschen Unrecht geschehen ist, weil da wurde er Vizemeister und irgendwie Pokalsieger, glaube ich, oder so, ich bin mir nicht mehr sicher. In die Champions League Halbfinale drang er vor. Das war eine gute Schalke-Zeit, fand ich auch.
Okay, gut. Bernd, ich habe noch 4 Minuten für die letzten 6 Spiele.
Ja gut, wir kommen so weit, wie du kommst, und wenn nicht, dann gehst halt.
Genau, dann muss ich wieder, genau, sehr gut.
Ja, gut. Ja. Okay, Bayern-Mainz, haben wir ja schon gesagt, an den Kleinen haben sie es ausgelassen. Ne? Alphonso Davies zu seinem Debüt-Tor zum 6:0.
Ja.
Ansonsten Dreierpack James, Ja, wenn man ihn jetzt
hat übrigens Bayern seinen ersten Millennium-Torschützen, habe ich gesehen. Aha. Er ist 2000 geboren. Mensch. So weit sind wir jetzt gar nicht.
Die Millenniums, jetzt sind sie da. Jetzt ja. Waren sie stunk. Ja, James, wenn man ihn jetzt nicht behält nach dem Spiel, dann weiß ich ja. Nicht. Dann, also ich würde auf Kovac verzichten und James behalten, wenn das Angebot wäre.
Ja, du, er ist ja ausgewechselt worden beim Spiel gegen Liverpool, da schien er mir recht ungehalten, der liebe James.
Ich verstehe übrigens nicht so ganz, warum man beim Stand von 5 oder 6 zu 0 oder 4 zu 0 ja. Dann Ribéry einwechselt.
Ach so.
Ja, da könnte man ja auch irgendwie ja. Mal die Renate spielen lassen. Oder ja,
vielleicht hat er gehofft, dass er sich noch verletzt, ich keine Ahnung.
Und so den Umbruch einleitet.
Ja.
Ja, okay, gut. Ja, hey, warum nicht? Dann Eintracht gegen ja. Den Club. Die Helden von San Siro. Die haben auch ja. Pech, ne? Erst spielen eigentlich nur gegen Champions League-Absteiger hier in dieser Europa League.
Ja.
Gewinnen aber ja, gegen alle. Gegen Benfica geht's demnächst. Der Rebell oh, ja. Hinteregger mit einem Riesenspiel. Quasi Pass auf Jovic, Kostic und wieder. Also da gibt sich indirekt passt er sich selber, taucht an allen Stellen das Spiel auf. Spiel's auf. Ja. Man of the Match für uns, Martin Hinteregger.
Ja, also ich muss sagen, Hinteregger ist mir, seitdem in Augsburg rausgeflogen ist, ein bisschen suspekt.
Ja, aber du, vielleicht ist es das widerspenstigen Zähmung.
Hier ja, aber ich sag mal, wir kennen uns ja auch nicht.
Und Frankfurt
kann eigentlich gar nichts über ihn sagen, aber ich mach das ja hier beruflich.
Und Frankfurt mag seine Rebellen. Ist ja auch irgendwie ein bisschen punkigerer Verein. Vielleicht passt er einfach besser.
Ja.
Ich habe doch gesehen, dass der Spieler Robert Bauer vom Club der hat im Liegen, im 16er, glaube ich, zwei Spieler gefällt. Der lag schon und hat sofort nur mit den Beinen so rumgehydrat, dass da irgendwie zwei Spieler, aber es gab keinen Elfmeter. Da haben sie ungerecht. So, Schalke-Leipzig. So, jetzt, da musst du noch da bleiben für dieses Segment, nämlich der Hüb ist wieder zurück. Und Riesenanekdote, vor ein paar Tagen ruft mich ein Kumpel an und sagt, du, mein Sohn, der hängt jetzt immer mit so Mädchen rum, ne? Sind irgendwann ab der 5. Klasse hängt man auch mit Mädchen rum. Und, ja. Rat mal, wer rat mal, mit wem die verwandt ist.
Ja, jetzt kommt.
Großväterlicherseits. Und ich so, keine Ahnung. Ja. Und er so, ja, mit dem Hüb Stevens. Und ich so, gibt's.
Ach, toll.
Ja, gibt's. Ja, gibt's. Ja, gibt's doch. Ja, gibt's doch nicht. Und du zwei Tage später die Meldung hier: Hüb, Mike Büskens und Gerald, weiß er nicht, Gerald heißt er wahrscheinlich, ja. Asamoah Gerald. Übernehmen ja. Schalke, ne?
Das ist, weißt du was? Das hat die Süddeutsche geschrieben. Ich finde es absolut brillant. Ich wünsche es wäre von mir. Es ist Eigenblutdoping.
Hüb Stevens hat gesagt, eigentlich.
Sie haben so viel Schalker Blut in den Verein jetzt gepumpt. Ja, hoffentlich funktioniert. Ja.
Hüb Stevens hat gesagt, eigentlich wollte ich am Sonntag nach Mallorca fliegen.
Ja, seine Frau ist sauer, ja.
Ja.
Und Asamoah hat auch gesagt, seine Frau in nächster Zeit würde ihm leid tun.
Ja, sie haben auch, er hat gesagt, er kann auch eher nur verlieren, Hüb Stevens, bei dem Auftrag, aber es ist eine Liebessache. Und,
wobei die Frau natürlich, naja, gut, aber ja.
Ja, Liebessache meine ich Schalke, nicht die Frau. Ich finde aber ehrlich gesagt auch, dass, ich habe jetzt wieder Vertrauen zu Schalke. Ich finde, mit dem Hüb wird zumindest nicht abgestiegen.
Ja, irgendwie, es ist, aber ich finde, das Spiel sah auch durchaus verändert aus.
Ja!
Sebastian Rudi hat gesagt, wir versuchen jetzt die einfachen Sachen richtig zu machen. Ja, was Torschüsse angeht, ist das noch nicht so gelungen, aber insgesamt schlag mich tot, aber ich finde, das wirkte irgendwie, weiß auch nicht, disziplinierter, mannschaftsdienlicher. Ich weiß es nicht. Es wirkte irgendwie kompakter.
Ja, vor allem, also es kann ja auch nicht weniger kompakt wirken als bei dieser 7:0 Niederlage gegen die Peppis.
Na gut.
Eins noch, die Schalke-Fans haben sich ja nicht so gefreut, dass Tedesco gefeuert wurde. Die blamen eher diese Seilschaften ja. In der Mannschaft, die unwillige Mannschaft, die unheilige Franzosenallianz, wie ich im Radio hören musste. Ja, ich glaube trotzdem, dass es das eine richtige Entscheidung war.
Die Entente, ja.
Und ja, die richtige Entscheidung war wahrscheinlich auch Nöbel ins Tor zu stellen, weil irgendwie konnte für das Chaos-Tor hier bei Werner wenig und musste auch nicht diese Schmach von der Champions League über sich ergehen lassen. Das hat jetzt Fährmann leider auf dem Konto. Ja. Der ist ein bisschen unbefleckter. Okay, 15. Niederlage.
Pass auf, Bernie, ich bin froh, dass wir jetzt Schalke noch mitgenommen haben, aber ich muss mich jetzt leider aus dieser Schalte verabschieden.
Wo musst du denn hin? Wo musst du hin, bitte? Rüdiger? Wo musst du hin?
Ich muss jetzt los. Wir fahren heute nach Lüneburg.
Okay, gut. Viel Spaß in Lüneburg. Ich mache die restlichen Spiele. Du machst dich vom Acker. Nächste Woche ist Länderspielpause. Du bist übernächste Woche wieder im Studio, oder?
So, ich glaube, da spricht nichts dagegen.
Okay, alles klar.
Bis dann.
Glück auf. Hals- und Beinbruch, ne?
Genau. Dann tschüss, liebe Hörer und Bernie, bis bald.
Ja, tschüss. Gut. So. Weg ist er, der Rüdiger. Jetzt kann ich auch auflegen. Sekunde mal. Map. Gut, ich bin allein im Studio.
Was, ich bin auch noch da.
Ja, also ich meine, alleiniger Moderator. Sie sind ja nur, was sind Sie eigentlich, Herr Wildmoser?
Ich bin ein Executive Consultant.
Okay, wer hat Ihnen den Titel gegeben?
Das war die, die Frau Redlich.
Okay, steht das auch so in Ihrem Arbeitsvertrag?
Das weiß ich nicht, weil ich schaue doch nicht alles so, was ich unterschreibe.
Okay, gut. Stuttgart-Hoffenheim, der Zuber hat getroffen und gejubelt, ne? Und der ist ja von Hoffenheim ausgeliehen und hat sich der Nagels, ich möchte ihn fast Nagels Heuler nennen an der Stelle, hat sich gewünscht, dass er nicht so jubelt. Und da habe ich mir gedacht, Julian, es ist kleinlich und es ist auch ein bisschen fies, weil was ist wirklich so schlimm dran, wenn man, ihr seid, ich will jetzt nicht sagen, ihr seid gemacht für diese Saison hier mit Hoffenheim, aber Stuttgart muss echt so, naja, die steigen halt vielleicht ab und das Tor ist halt irre wichtig und der versteht sich gut mit der Mannschaft, der ist der, ja, und vielleicht auch mit dem Trainer und der darf doch jubeln, Herrschaftszeiten. Was juckt dich? Es ist so kleinlich, nach dem Spiel sich drüber zu beschweren, als ob es das größte Problem wäre. Klar, die Journalisten haben ihn darauf angesprochen, aber es ist kleinlich und es ist auch echt ein bisschen, weiß nicht, ja, zieh halt mal zwei Spiele lang die gleiche Jacke an und reg dich nicht über Fußballspieler auf, die sich freuen, wenn sie ein Tor schießen. Er schafft's. Kramaric, der es 1-0 geschossen hat, ist jetzt bester Hoffenheim-Schütze. Glaube ich, Saliovic überholt. Ja, genau. Augsburg-Hannover, da gab es ja einen Disput zwischen, da gab es ja irgendwie so ein Hickhack von Sorg und Cordoba und Gräfe hat kein Foul gepfiffen, wofür der Herr Doll kein Verständnis hatte und dann, ich glaube, ein bisschen nach dem Spiel mit dem Schiri angelegt hat, Gräfe, und der hat ihm dann halt so, ja, wie Schiri, ich glaube, der Gräfe ist auch so, der wirkt auch so ein bisschen so, hat schon so ein bisschen was Rektormäßiges irgendwie, Konrektormäßiges, der hat ihm dann vermutlich ein bisschen so von, ja, vielleicht von oben herab sogar auch erklärt, warum er es nicht gepfiffen hat und sich, aber auch damit hat er sich ja auch gerechtfertigt und sich überhaupt auf so eine Diskussion mit dem Trainer eingelassen, also so arrogant kann es da nicht gewesen sein. Und dann hat der Doll ihn arrogant geheißen und hat sich den quasi einfach nur so, nee, quasi anders, genau. Doll hat gesagt, der ist arrogant, das lasst er, ich lasse mich nicht vollsabbeln und hat ihn dann einfach so stehen lassen. Und das hat, nee, sowas. Nein, Entschuldigung, der Gräfe hat Doll arrogant geheißen, weil der einfach weggegangen ist, als der ihm einen Rechtfertigungsvortrag über diese Fallsituation halten wollte. Sowas. Auf jeden Fall hat Doll dann erzürnt, der Mann ist ein schlechter Verlierer, man ist natürlich schwierig, ein guter Verlierer zu sein, wenn man dauernd verliert, wie bei Augsburg, wie bei Hannover. Aber auf jeden Fall hat er sich sehr, sehr unsouverän in Szene gesetzt und hat gesagt, ich bin nicht arrogant, aber ich lasse mich nicht vollsabeln und ja, die Nerven liegen ganz schön blank. Übrigens hat auch Held gesagt, der Zustand wäre nicht mehr ertragbar, angespielt auf das mehr als ein Drittel aller Gegentore, nämlich 21 von 61 über ruhende Bälle, also über Standardsituationen entstanden sind. Das ist wirklich alles ein Tal des Jammers hier. Gladbach-Freiburg, ja, da haben wir auch so einen ausgeliehenen tollen Spieler, ne? Der dann gegen die eigenen trifft. Grifo zum 1-0. Haben sie ihn gefragt, warum klappt das so gut in Freiburg? Und Grifo hat gesagt, die für mich plausibelste Antwort, die ein Fußballspieler nur geben kann für eine gute Form, weil es mir gut geht. Und Streich liebt ihn auch, das hat man gemerkt. Er hat auch so gesagt, ah, so eine Laie ist so eine Sache, ne? Aber beim Winch, da gab es keinen Zweifel. Und Grifo darf auch in der italienischen Nationalmannschaft jetzt spielen. Ja. Und wir vom Brennerpass, wir lieben ihn ja eh. Also Grifo. Dann Wolfsburg-Fortuna. Ja, da muss man sagen, hat sich das ausgezahlt, dass es da vielleicht Klarheit gibt zwischen Schmadtke und Labbadia. Ich weiß es nicht, aber ich finde, Wolfsburg hat eigentlich nur konsequent die Form der letzten Wochen fortgesetzt. Und es war die Weghorst-Gala. Aber auch von Roussillon habe ich so ein selten geiles Solo gesehen. Weghorst hat, glaube ich, schon 12 Saisontore. Damit ist er irgendwie Siebter in der Torjägerliste. Also Und ein Hattrick war es, wie der von James. Sehr, sehr respektabel. Gut, ohne Rüdiger ist es nur der halbe Spaß. Deshalb verabschiede ich mich. Bitte gebt uns Bewertungen auf iTunes. Wir brauchen das ein bisschen, um da nicht so in dem Wust aus so, wie sagt man denn so, Industriepodcasts zu verschwinden, weil es ist ja jetzt auch der Doppelpass und Sport. Alle großen Marken haben auch Podcasts und das ist natürlich, die haben eine ganz andere Marketing-Reichweiten. Da gehen die Brennerpasse dieser Welt auch so ein bisschen um. Empfehlt uns weiter, verlinkt uns, retweetet uns, gebt uns gute Bewertungen. Jetzt, wir verdienen ja eh nichts an dem Podcast, wir machen den auch wirklich unentgeltlich. Wir haben auch immer noch keinen Sponsor, also die Imkerei Biederer Peschel zahlt uns nichts. Aber wir machen es immer noch aus Liebe und wenn die Liebe bestätigt wird in Form von Hörerzahlen, Abos, dann ja, das ist unsere Liebe, ist unsere Währung. Insofern unterstützt uns echt gern ein bisschen, weil ja, wir sind die Underdogs und finde, wir haben es verdient. Wenn wir dann immer mal wirklich viel Geld machen und von Nestle gesponsert werden und so, dann könnt ihr uns verlassen. Dann sind wir corporate und scheiße. Dann sage ich nichts, wenn ich nichts gesagt habe. Aber jetzt noch, solange wir fight for our right to podcast machen hier, seid uns gewogen und werdet uns noch gewogener. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Ich danke Rüdiger Rudolf für die Schalte und wünsche euch eine ganz schöne Woche. Brennerpass loves you.
Das war Brennerpass,
der Bundesliga-Podcast.
Hey, du wärst gern ausgeglichen? Schau Fußball wie eine Telenovela. Der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß.